Ich grüße euch ganz herzlich heute Morgen in dem kostbaren Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Der Friede Gottes sei mit euch allen. Den Nahestehenden, ihr hier heute, aber möglicherweise auch all denen, die irgendwann gegen Mitternacht nicht schlafen können und sagen, ach, ich gucke mir nochmal die Predigt aus Hameln an. Super Überschrift. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Was hat denn Hartmut Ulrich mit Helene Fischer am Hut? Herr, und ich darf dich bitten, dass du heute Morgen, wie soll ich das sagen, dass du durch diese Geschichten, die wir lesen und hören, dass du darin zu erkennen bist, das wünsche ich mir. Danke, Herr. Amen. Ich mache das mal so wie in einer Kinder- oder Jugendstunde. Wenn ihr den Namen Josef hört, wer ist begeistert vom Namen Josef? Wer hat sein Kind Josef genannt? Hier, Hand hoch bitte. Ich hab's vermutet. Machen wir es andersrum. Ist der so unbekannt, dieser Name? Wer kennt denn einen Josef in der Bibel? Ich dir mal so eine Idee. Der Vater, Stiefvater von Jesus? Okay, gut, da wart ihr wenigstens Weihnachten im Gottesdienst. Gehen wir mal weiter. Gibt es noch einen Josef? Ja, welchen?
Der Elfte.
Bitte?
Der Elfte Sohn von Jakob.
Oh, das ist aber schon Volltreffer. Aber der Elfte? Ja, was hat das mit dieser Zahl 11 zu tun? Ganz einfach. Was in unserer Familiengesellschaft gar nicht mehr möglich ist, dass ein Mann 11 Kinder hat. Und das stimmt noch nicht mal, denn später kommt noch ein 12. hinzu. Ich kenne nur einen Familienvater bei uns, der bei uns in der Gemeinde war, und der hatte 12 Kinder. Und noch dramatischer oder schöner, alle von wie viel Frauen? Von einer Frau. Und selbst unsere Gemeinde partizipiert davon, denn einige haben die Frauen geheiratet. Er hatte nur 3 Söhne. Und jetzt müssen wir mal wieder Kopf rechnen, das kommt auch im Unterricht vor. Und natürlich 9 Töchter. Großartig. Aber hier geht's um Josef, dem 11. Wir können natürlich noch Josef von Arimathäa ansprechen, der das Kreuz Jesu trug. Nein, das ist falsch. Sondern der eine teure Grabstätte gebaut hatte für sich und legte Jesus hinein. Also Josef ist nicht der Hit für unsere Jungs, wenn sie denn geboren sind. Es war eben der 11. Sohn Jakobs. Es war der Enkel Isaaks, auch geläufig, und der Urenkel Abrahams. Geboren als 11. in einer Großfamilie, 11 Brüder. Und allein Lea, das war nun mal auch eine Frau oder sogar die erste untergeschobene Frau seines Schwiegervaters Laban, weil es dunkel war und in der Nacht und er hatte 2 Töchter, aber die eine war nicht das Vorzeigeobjekt, die älteste, und die hat er dann so dem Josef, ja, er hat es gesagt, da könnte man natürlich sagen, ich bin betrogen worden, und dann rechtfertigt er das, zuerst wird die Ältere verheiratet und dann die Zweite. Denn die Mutter von Josef, das war das Objekt seiner Begierde, das war die Rahel. Da hatte er sein Auge drauf geworfen, da war er bereit für 7 Jahre zu schuften. Hat gesagt, dann arbeite ich weiter, die und keine andere. Denn die Rahel, und jetzt kommt unser Titel, war bildhübsch, aber eben lange Zeit kinderlos. Genauso wie unsere Helene Fischer. Wer weiß, ob sie verheiratet ist und Kinder hat? Da sehen wir die illustrierten Leser. Gut, haben wir auch hier. Wie viele Kinder hat sie?
Eine
Tochter. Wie alt ist sie? Um 2 Jahre rum. Denn ich habe es mir aufgeschrieben, ich musste im Internet nachlesen, sie hat geheiratet 1221 und das Großartige ist, eine Woche nach ihrer Hochzeit kriegte sie auch schon, das ist eigentlich ein mittleres Wunder, kriegte sie schon ihre Tochter. Für die Bibelverständigen sagen, geht doch gar nicht. Aber wir wissen, wie heute in der Welt gelebt wird. Und man kann noch froh sein, wenn die Eltern wenigstens heiraten, Nummer eins. Und zweitens dann auch zusammenhalten. Und so war eben auch die Rahel die zweite Frau. Insofern, so hat sie sich jedenfalls gefühlt von Josef. Denn während Lea ein Kind nach dem anderen bekam, ich sagte schon, 6 Söhne hat sie geboren und die 7. war die Tochter Dina. Aber eben Rahel, und da müssen wir einfach hineingucken in ihren Charakter, wie hat sie das verarbeitet, was hat sie erlebt in ihrem Herzen. Bildhübsch und kinderlos ist in unserer heutigen Zeit eher ein Vorteil, was die berufliche Karriere angeht für Frauen, richtig? Da kommen sie weiter. Kommst du mit einem Sack voll Kinder an? Ja, ich konnte die nicht alle zu Hause lassen. Ich habe sie mitgebracht. Ich wollte mich heute vorstellen in der Chefetage. Ja, das mach mal. Das war's dann. So viel zur Familienfreundlichkeit in unserem Land. Damals war es anders. Die Frau wurde bestätigt durch den Segen Gottes in Form von Kindern. Ist für uns heute hier in Deutschland unvorstellbar. Dann zähle ich mich ja, ist meine Frau da? Ja. Oder meine Frau? Zu den reich Gesegneten von Gott. Denn wir haben mehr Kinder, als an einer Hand Finger sind. Mit allen Freuden, aber auch mit allen Leiden, die auch damit zusammenhängen. Und trotzdem schneiden wir sie nicht einfach ab und sagen, die ja? Oh, super süß, Schatz. Und den? Ah, nee, den sortieren wir mal aus. Ist hier eine Familie, die einen aufnehmen will von uns? Eltern bleiben Eltern. Wie siehst du deinen Stellenwert in der Familie oder in der Gesellschaft oder am Arbeitsplatz, so die Einordnung? Fühlst du dich akzeptiert oder abgelehnt? Stell dir mal vor, Familie abgelehnt, was das bedeutet. Ich kriege so viele Lebenszeugnisse. Neulich gerade wieder gehört, ich wurde von meinem Vater geprügelt. Ich wurde von meinem Vater immer animiert. Besser, schneller, höher, weiter. Und er hatte so einen Frust in seinem Herzen. So eine Wut in seinem Bauch. Keine Anerkennung, keine Wertschätzung, keine Liebe erfahren. Das ist, wenn der Mensch ohne Gott Kinder erzieht. Wie geht es da deiner Seele, wenn du dich abgelehnt fühlst? Kannst du da noch pfeifen? Und ich mache mal einen Test jetzt mit euch. Alle, die fröhlich sind, sollen pfeifen. So, und jetzt kommen aber die anderen. Stopp, stopp, ihr könnt pfeifen, glaube ich. Alle, die traurig sind, die irgendwo sagen, wenn du wüsstest, wie es mir geht, bitte auch mal pfeifen. Wollt ihr nicht oder könnt ihr nicht? Ich sag's euch, ich hab's ausprobiert, ich kann nicht. Der Mensch, der traurig ist... Oh, oh, ja. Und das hat dann meist auch einen Namen, ne? Wenn man sagt, das Geld ist knapp oder ich wurde gekündigt, dann pfeift man, ja, sagt man auf dem letzten Loch. Aber wenn die Seele verstimmt ist, das ist unser Zusammenspiel zwischen Herz und Körper, kannst du nicht mehr pfeifen. Ich kann auch noch einen Test mit euch machen. Wenn du deinen Bruder, deine Schwester nicht so leiden kannst, mal Hand hoch, gibt es hier jemand, der so denkt? Dann würde ich dich jetzt auffordern, geh mal zu demjenigen und reich ihm die Hand und sag, schön, dass du da bist. Erstens, es wäre gelogen und zweitens, du kriegst es noch nicht mal hin, die Hand auszustrecken. Habe ich auch erlebt. Und für die Ehepartner, haben wir hier Ehepartner unter uns? Hand hoch bitte. Hand hoch, so schön. Und wenn du jetzt dich beschweren willst über deine Frau, weil wieder das Essen so lange dauert oder zu heiß ist, dann gehst du hin und nimmst erstmal ihre Hand und dann legst du los. Und ich wette, du kannst es nicht. Streite dich mit deinem Lebenspartner und halte ihm die Hand. Und wenn du ganz gut bist, voller Liebe, Gottesliebe, dann nimmst du zwei Hände und hältst sie fest und sagst, Schatz, das hast du wieder großartig gemacht. Das Essen ist zwar angebrannt, aber die Hälfte ist ja gut, die kann man noch essen. Wie siehst du dich? Ihr merkt, eine ganze Menge Psychologie ist auch dabei, aber das ist einfach menschliches Miteinander. Und wir wollen lernen aus der Bibel. Darum sage ich gerade, wie geht es dir? Wie fühlst du dich abgelehnt, missachtet, unter Wert verkauft? Bist du eine Randfigur oder bist du der Mittelpunkt unter vielen? Rahel, Josefs Mutter, war bildhübsch, aber sie hatte einen Makel. Sie blieb eben lange kinderlos. In heutiger Zeit eben, wie gesagt, ein Vorteil und für die berufliche Karriere. Aber eben, jetzt kommt noch ein entscheidender Satz. Wie du groß und wo du groß geworden bist, prägt deinen Charakter. Richtig oder falsch? Wie und wo du groß geworden wurdest, prägt dein Wesen. Du hast natürlich eine Grundveranlagung, temperamentvoll oder Schlaftablette, fröhlich oder melancholisch, voller Vertrauen und Enthusiasmus oder eben einfach kritisch, abwartend. Ich werte das nicht als schlecht und gut, sondern ich sage, es sind Unterschiede. Aber was fördert das? Was bringt es zutage, in welcher Familie eben du groß wirst? Ob du Wertschätzung erfahren hast und dass du dich entfalten konntest oder ob du eingeengt wurdest, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, hörst du auf das, was ich hier sage. Kennt ihr das? Und so merken wir, wir werden von unserem Umfeld geprägt bis hin zur Religion. Haben wir hier einen Muslim unter uns? Natürlich, weil seine Eltern auch so glauben. Warum bist du hier? Ich hoffe, weil deine Eltern vielleicht auch so geglaubt haben, aber vielleicht bist du auch einfach dazugestoßen, warst neugierig und wolltest wissen, was haben die Christen denn Besonderes? Ich will ihnen wirklich auf die Finger schauen. Ich will sehen, wie sie reden. Ich möchte in ihrer Mitte sein und erleben von ihrem Jesus, von dem sie dauernd so begeistert erzählen. Aus welchem Umfeld du kommst, prägt deinen Charakter. Und wenn du hier in der Gemeinde Gottes bist, sollte das Charakter prägend sein? Was meinst du? Auf jeden Fall. Du solltest angesteckt werden von der herzlichen Liebe, von der Barmherzigkeit, von der Vergebungsbereitschaft, von der Feindesliebe. Ich habe keine Feinde. Da kann man nur beten, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Und dann kommt das göttliche Gebot, da komme ich gleich drauf. Josef wurde, ich sagte gerade, das Umfeld prägt die Familie. Josef wurde von seinem Vater Jakob geliebt. Das lesen wir in 1. Mose 37. Der schenkte ihm ein wunderbares Gewand. Josef, 17 war er. Haben wir hier jemanden mit 17? Ganz kurz so, 18, 19? Haben wir gar keinen Vergleich. Wie sieht man mit 17 aus? Ich weiß nur dieses alte Lied, mit 17 hatten wir noch. Oh, seht ihr, Schlager habt ihr auch gehört. Gut, ich lerne euch immer besser kennen. Ja, mit 17 hat man noch Flausen im Kopf. Da war er, 17, und hütete seinen Brüdern die Schafe, war Gehilfe bei den Söhnen Billas und Silpas. Das waren übrigens nochmal Frauen für Jakob. Also der hatte die Auswahl, 4 Frauen. Ich finde das fast schon Dienstverpflichtung, das ist schon Überbelastung. Den Frauen seines Vaters, und er hinterbrachte ihrem Vater üble Nachrede. Es war eigentlich mit deutschen Worten gesagt eine Petze. Papa, ich habe wieder was gehört, das müsste dich interessieren. Da aus den Reihen der Zweitfrauen. Das war Josef. Und diesem Josef, das begreife ich anfangs erstmal nicht, geliebt vom Vater, ausgekleidet auch noch mit einem prächtigen Gewand, kommt gleich, vom Vater hergestellt, gekauft oder selber gemacht, eingefärbt und von den Frauen, er hatte ja mehrere davon gestrickt, gehäkelt, und die haben dann gefragt, für mich? Für mich? Oh, ich? Mein Kleid? Mein neues? Immerhin vier waren ja da. Nein, sagt er, ihr könnt froh sein, dass ich euch alle lieb habe, aber das Kleid, das Gewand kriegt Josef. Wieso der? Es sind doch immerhin noch 11 andere da. Oder 10. Er liebte ihn, weil er ihn im Alter gezeugt hatte und verpasste ihm ein schönes Gewand. Was macht ein Gewand mit Josef? Oder was macht ein schönes Kleid mit einem Menschen? Wen fragen wir da? Was meinst du, Männer oder Frauen? Wen wollen wir jetzt fragen?
Frauen.
Gut, Frauen. Sehr gut, sehe ich auch so. Also, ihr lieben Frauen, was macht ein schönes Kleid mit euch?
Ja, da gehe ich ganz vorsichtig, da darf kein Fleck dran kommen. Ey, Alter, fass mich nicht an. Hast du deine Hände gewaschen?
Quatsch. Eine Frau, meine Erfahrung, ihr könnt aber jetzt widersprechen, blüht auf. Dazu gehört aber auch noch der Friseur. Haare schick machen. Ganz wunderbar. Ein Kleid stellt einen Menschen noch besser da, noch besser raus. Ist das Sünde? Nein. Wenn du zur Ehre Gottes lebst, freue ich mich über jede schön gekleidete Person. Schaut mich an. Ich muss dazu entschuldigend sagen, ich komme aus dem vorigen Jahrhundert. Deshalb habe ich noch eine Krawatte. Aber diese Bevorzugung des Jakob, nämlich seinen Sohn Josef so auszustatten, das weckt Neid. Bei wem? Bei seinen Brüdern. Kennst du das auch in der Gemeinde, in der Familie oder im Berufsleben? Du hast eine besondere Fähigkeit, dir gelingt irgendetwas super. Die anderen sehen das und freuen sich nicht und sagen, ja, klatschen, Beifall, weil alle ja klatschen, das fällt sonst auf. Aber so einen Hals hast du, der immer, schon wieder ist er beim Chef. Ich habe meine Zahlen erfüllt. Ich habe sogar mehr erreicht. Ich weiß auch nicht, mach das einfach so. Ja, manche haben eine Begabung. Ich habe einen bei uns in der Gemeinde, der sagt, ich ging ab wie eine Rakete nach oben und die anderen haben alle nur schäl geguckt, weil er so erfolgreich war. Er hatte eine gute Art, Geschäftspartner zu gewinnen und das ehrlich. Man muss dazu sagen, der Mensch heißt auch noch Zahl. Also damit hatte er keine Probleme. Die Zahlen stimmten bei ihm immer, bis heute. Ein Mann von Gott gesegnet, ganz eindeutig. Man darf die positiven Seiten durchaus mal erwähnen. Und jetzt kommt es noch dazu, dieser, wie sagt man so dieser junge, aufgeblasene, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber überheblich wirkende, stolze, in einem prächtigen Gewand gekleidete, legt sich auch mal nachts dann schlafen. Das Gewand hat er sicherlich ordentlich dahingelegt. Und dann begegnet ihm in der Nacht auch noch Gott mit zwei verschiedenen Träumen. Und da frage ich mich, Gott, warum gibst du diesem jungen Schnösel diese Träume? Der hat nichts Eiligeres zu tun. Wir haben ihn bezeichnet als Petze. Mir hat was geträumt, mir hat was geträumt. Und da saßen die 10 Brüder gespannt. Ah, wollen wir mal hören. Na, erzähl mal locker, was denn? Ja, mir hat geträumt. Die Gaben auf dem Feld haben sich alle geneigt, aber meine stand. Frag ihn, wo ist er? Dieser eingebildete Fratz. Ich, Gott, ich verstehe es nicht. Und Gott schenkt ihm noch einen zweiten Traum. Und da träumte er von Sonne, Mond und Sternen. Und was passierte? Sie neigten sich vor ihm. Und er sagt, wunderbar. Diese Vision, ich liebe sie alle, diese Träume. Und der Vater, langsam wutentbrannt. Meinst du, dass auch wir uns vor dir neigen werden? Habt ihr eine Idee, warum Gott das so früh zugelassen hat oder ihm geschenkt hat, diese Vision? Na, hier, so. Ich habe auch überlegt. Ich sage, Gott, da hast du einen Fehler gemacht. Hartmut habe ich nicht. Ich hatte einen Plan. Und jetzt fällt es mir schwer, weiter zu sprechen. Weil mich das persönlich berührt. Gott hat nicht nur Josef gesehen, dass er auch in Josef verliebt war. Nein, Gott hat die miesen und die fiesen Brüder im Blick gehabt. Gott hat Jakob im Blick gehabt, den Betrüger. Na, Betrüger, wie soll man sagen, oder den Oberschlauen mit dem Linsengericht das Erstgeburtsgerecht verkauft. Schlau war er bei Laban. Er hat den Segen Gottes erlebt mit den Schafen. Er hat sie sortiert. Er wurde immer reicher. Gott hat die ganze Sippe im Blick gehabt, wisst ihr? Und Gott hat vorausgesehen, dass eine Hungersnot in Ägypten und darüber hinaus im ganzen Landstrich eintreten sollte. Und viele würden verhungern, weil kein Getreide über Jahre, wie viele Jahre, wisst ihr das? 7 Jahre Wüste, Trockenzeiten, da wächst irgendwann wenigstens im 5., 6., 7. Jahr nichts mehr. Auch Vorräte, keiner hat da dran gedacht. Aber Gott hatte dran gedacht. Und sagt, Josef, du sollst es sein. Ich habe dich erwählt, dass du ein Retter für deine Familie sein sollst. Aber wie kriege ich das hin? Wie kriege ich dich nach Ägypten? Im Rat. Der muss dahin verkauft werden. Sonst geht er da freiwillig nicht nach Ägypten. Wie machen wir das verkauft? Der Hass der Brüder wird es schaffen. Das Böse im Menschen wird es schaffen, dass dieser Josef aus ihrer Mitte eliminiert wird, beseitigt wird. Und er wird vom Vater gesandt, ihr Lieben, vom Vater Jakob gesandt. Ausgesandt. Und von den Brüdern wird er ausgezogen, als sie ihn in den Brunnen warfen. Das prächtige Gewand haben sie ihm abgenommen. Und als sie Midianiter vorbeizogen, haben sie ihn aus dem Brunnen rausgezogen, das Kleid in Tierblut getaucht, es dem Vater zurückgeschickt mit der Frage, kennst du dieses Gewand? Welch eine Niedertracht! Und diese Brüder, diese Halunken, die hat Gott auf dem Zettel gehabt. Da hat er nicht Feuer und Schwefel vom Himmel fallen lassen, sondern dafür hat er seinen Gesandten Josef, den Geliebten Jakobs, nach Ägypten verschiffen lassen. Verschiffen ist falsch. Kamel, Karawane, Potiphar. Kennt ihr die Geschichte? Gott segnet ihn, habe ich doch gewusst. Dieser Mann, wo er steht, er wird zum Segen. In welchem Kreis du groß wirst, in welchem Umfeld, das prägt deinen Charakter. Josef war gottesfürchtig. Was sagte er zu Potiphas Frau, als die so ankam und hatte so Wünsche, Spezialwünsche? Wie sollte ich vor Gott so ein großes Unrecht, so ein Übel tun? Und riss ich von ihr. Sie aber behielt sein Gewand, damals schon wieder Josefs Gewand, ein anderes, in den Händen und schrie, seht, was dieser Übeltäter von mir wollte. Ab in den Knast. Gott, was machst du? Über Umwege kommt er wieder raus, indem er wieder Träume hat, die auslegt, die richtig sind. Aber er wird im Gefängnis vergessen, bis der Pharao einen Traum hatte. Und dann erinnert man sich, dieser ist ein Traumdeuter, ein Träumer, aber auch ein Traumdeuter. Und tatsächlich, er kommt an die zweite Stelle Pharaos, wird hochgepriesen, bejubelt und beklatscht und versorgt während der 7 Dürrejahre die Ägypter mit Brot und Korn. Aber nicht nur die Ägypter. Auch seine Brüder kamen auf Eseln und erkennen ihn nicht. Und da merke ich, in unserem Herzen gibt es 3 Ereignisse, die passieren können. Und heute Morgen in der Gemeinde müssen wir wirklich hinschauen. Wie sieht es in unserem Herzen aus? Wenn wir bei den Brüdern einfach mal stehen bleiben, als sie sahen, dass der Jakob ein feindliches Kleid ihm gab, und dass er auch noch Träume hatte, da wurden sie ihm feindlich gesinnt, steht in der Schrift. Und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm sprechen. Mit anderen Worten, als erstes feindlich gesinnt, es beginnt in unserem Herzen. Und das ist eure Aufgabe, dass ihr einfach vor Gott fragt und sagt, habe ich irgendwo eine feindliche Einstellung? Habe ich einen Groll, eine Bitterkeit? Ich kann dem das nicht verzeihen, in Ewigkeit nicht. Herz, es geht um dich. Es geht um dich, nicht um dein Recht. Nicht um dein Unrecht, das du erlitten hast. Es geht darum, dass du wieder aus dieser Höhle der Gefangenschaft rauskommst, wo du in den Vorwürfen stecken bleibst, wo du immer wieder auf dem Rücken die Vorwürfe mit dir rumträgst. Mitträgst, verstehst du? Trägst du hinterher? Ich unterhalte mich mit dir eine halbe Stunde und dann weiß ich's. Mein Schwiegervater, das muss ich dir sagen, das war furchtbar. Oder der Kollege, der hat mich fertig gemacht. Oder mein Ehegatte, der Ex da, den kannst du aber. Ich weiß, es gibt so viel Not, es gibt so viel Not. Und ich denke an Josef. Josef, warum musstest du das erdulden? Gott hatte einen Plan. Durch ihn sollte Rettung entstehen. Und ich glaube, durch jeden Einzelnen von euch, die hier sitzt, und ich kann sie alle abzählen, durch jeden Einzelnen von euch soll Rettung und Heilung geschehen. Sagst du, ich bin nicht Jesus. Nein, aber du bist ein Wegweiser. Das darfst du doch wohl zugeben. Dass du sagst, ich weise auf den hin, das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde fortträgt. Die Schuld und die Last, die uns von Gott trennt, hat er auf sich genommen und wir wissen, wo er hinging. Geht's noch tiefer? Er ließ sich aufs Kreuz nageln. Man kann auch im Sprichwort sagen, Harald, aufs Kreuz gelegt. Bist du auch schon mal aufs Kreuz gelegt worden? Das vergesse ich dem nie. Kennst du das? Ich sage dir, wenn du frei werden willst, gib das an Gott ab und sag, Herr, was ist das Nächste, was ich tun soll? Als Erstes beginnt sie in unserem Herzen. Das Zweite ist, sie konnten kein freundliches Wort aussprechen. Das geht nicht. Und ich bitte dich, wenn du hier auch hast, das, mit dem kann ich übers Wetter reden, Wetter ist schön, aber ansonsten da, nee, da wären wir nie Freunde. Ich bitte dich, auch unser Mund ist die nächste Ebene, zuerst im Herzen, Herz kann ich am Kopf fassen oder hier ans Herz, ihr wisst, was ich meine, es ist im Inneren. Das nächste ist aber unser Mundwerkzeug. Was kommt aus deinem Mund raus? Gift und Galle, ich sage ja eine halbe Stunde, reicht im Gespräch und man spürt plötzlich, boah, da ist so viel Bitterkeit, so viel Enttäuschung, so viel Wut. Und diese Menschen sind gefangen. Sie tragen da dran, sie tragen da dran. Sie sind belastet mit ihrer Vergangenheit. Und dann kommt Jesus. Unfassbar, was er uns sagen lässt in Matthäus 5, Vers 44. Na, ich lasse es mal euch sagen. Liebet, aber wen? Ja, die sympathischen Brüder hier in Hameln. Kein Problem. Und Schwestern, noch schöner. Liebet. Er sagt, liebet eure Feinde. Kann ich nicht. Nein, das können wir nicht. Das können wir nur in der Liebe des Herrn Jesus, indem wir zuerst vor ihm begriffen haben, dass er Schuld und Sünde auf sich genommen hat, auch meine Fehler. Wir rennen hinter 10 Cent her. Wir hatten bei uns im Ort auch eine Frau, die hat unseren Sohn auf dem Bahnsteig angesprochen. Ich kriege von deinem Bruder noch 5 Cent, die habe ich ihm mal ausgeliehen. Ich sage keine Namen. Aber es wird immer wieder in unserer Familie erzählt. Die Frau G. Punkt, die wollte dann noch glatt 5 Cent damals, die sie geliehen hat, aus ihrem Portemonnaie wieder haben. Oh, wenn wir so kleinkariert, so engherzig sind, ihr Lieben, wie wollen wir einmal vor Gott hintreten, wenn wir dem Nächsten nicht vergeben, nicht bereit sind, die Hand zu reichen, noch nicht mal diesen Mann zu segnen oder diese Frau. Das ist das Erste. Segnet. Nächste Stufe, nachdem wir den Mund nicht mehr freundlich benutzen konnten, darfst du aber diesen Mund jetzt nutzen, um, es heißt, liebet eure Feinde im Herzen, erstmal eine Einstellung bekommen. Was tue ich dem Gutes? Wie kann ich den erreichen? Wie kann ich den zurückgewinnen? Mag sein, fange ich an mit der Entschuldigung? Ich doch nicht. Weiß ich nicht. Herr, was soll ich tun? Du darfst ihn fragen. Und Gott wird dir Ideen geben, weil du ja eine kreative Natur bist. Und dann wirst du mit deinem Mund ihn segnen. Das machst du erstmal, wenn er gar nicht dabei ist. In der Stille und sagst, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe, dass er seine Schuld endlich einsieht. Nein, Herr, öffne ihm die Augen, dass er deine Herrlichkeit, den Himmel erkennt, die Ewigkeit erkennt, die Erlösung versteht, was das bedeutet. Und er wird dich anschauen und sagen, wenn ich dich sehe, fallen mir alle meine Sünden ein. Merke, das ist der Weg, den Jesus mit uns geht. Segnet mit dem Mund. Tut wohl. Ich will da nicht negativ drüber reden, sondern ich will sagen, der Herr segne sie und helfe ihr oder ihm, wie auch immer. Und das Dritte, sie wollten ihn töten. Vom Gedanken über den Mund, da kommt der Träumer, lasst ihn uns umbringen, das war das Wort. Und das Dritte, sie haben ihn praktisch sogar in den Brunnen geworfen und letztlich verkauft für 20 Silberlinge. Das ist, wie der Mensch handelt, gesandt vom Vater, aber ausgezogen, in den Brunnen geworfen, verkauft. Gott lässt das alles zu und wir haben die Lösung ja schon gehört. Um diese Räuberbande, sagt man so langläufig, war keine Räuberbande, es waren Hirten, aber um diese Brüder in ihrem Herzen vor dem Hungertod zu bewahren und um die Größe und Liebe Gottes zu demonstrieren, als Josef vor ihnen steht, ich bin's, euer Bruder, ihr gedachtet es böse mit mir zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Ist das nicht großartig, wenn du zu dieser Stellung auch in deinem Leben kommst? Was immer dir widerfahren ist, Gott, du hast einen guten Plan und ich halte daran fest, dass du aus diesem Mist Dung machen kannst. Das ist so, wo man sagt, eigentlich raus damit! Und dass Gott sagt, ich brauche es, um das Reich Gottes wachsen zu lassen, dass durch dein Herz die Liebe Gottes zu den Nächsten fließt. Und wenn du erzählst am Arbeitsplatz, ich habe es neulich gehört, die Frau war so begeistert von ihrem neu gefundenen Vertrauen in Jesus. Sie sagt, ich fühlte mich eingehüllt in die Liebe Jesu. Und was macht sie? Geht montags zur Arbeit und was? Nee, das wäre gemein. Was machen Frauen? Das machen ja Männer auch. Sie quatschen, sie reden. Und wovon redete sie? Natürlich von dem Gottesdienst am Sonntag. Und dann kamen noch andere dazu und wollten wissen, du schwärmst immer von deinen Gottesdiensten. Ihr Lieben, ich meine, da sind wir meilenweit von entfernt. Ich auch. Schwärmen von unserem Gottesdienst. Außer heute Morgen, Amen. Halleluja, war das eine gesegnete Versammlung. Will ich schon wieder sagen, Eigenlob stinkt, auf Wiedersehen, verabschiede dich mal und komme in 2 Jahren wieder. So sind wir Menschen geartet, merkt ihr das? Bei allen Zweifeln, was wir erleben und fragen. Es gibt ein Lied und jetzt muss ich die Alten fragen. Das Lied heißt, Gott ist noch auf dem Plan. Wer kennt das? Da hinten. Ja, ihr als Duett könnt ihr das mal singen? Nein, wir verzichten drauf. Ich zitiere einfach den Text. Es ist wirklich ein ganz alter Chorus, aber hört mal auf den Text. Gott ist noch auf dem Plan, alles ist ihm unter Tan. Na siehst du, ganz einfach. Wenn Nacht uns bedecket und Satan uns schrecket, so stimmen wir siegesfroh an, Gott ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan. Denke ich, so ein plattes, einfaches Lied, aber es sind Wahrheiten. Du, Gott hat einen Plan und da lässt er sich nicht in die Suppe spucken. Er führt ihn aus, so fährt der Anfänger und Vollender unseres Glaubens und deines Lebens ist, wo du sagst, mit mir hat er viel Mühe. Das ist nicht schlimm. Der hat noch viel mehr von dieser Sorte. Aber er gibt dich nicht auf, solange du sagst, Vater, hier sind meine Hände, hier ist mein Herz, hier sind meine Ohren, meine Augen, gebrauche sie zu deiner Ehre. Ist das in deinem Herzen so drin? Hast du die Sehnsucht, Jesus zu verkörpern? Und manchmal auch nur wie diese Schwester hier vorne, mit Schweigen. Dass das nachdenklich stimmt und sagt, warum lachen Sie jetzt nicht? Nein, über schmutzige Witze lache ich grundsätzlich nicht. Ist so, ne? Ja. Unterstelle ich. War ja kein schmutziger Witz. Ich wollte sagen, egal, wenn du Jesus im Herzen hast, drückt sich das in allen möglichen Formen aus. Die Umwelt wird dich bemerken. Und du sollst nicht den zweiten Jesus spielen, sondern du sollst einfach nur Wegweiser sein. Meine Zeit ist nun abgelaufen. Was machen wir mit Seite 3? Ja, Pech gehabt, ihr Lieben. Wir leben im Urchristentum und diese Uhr ist abgelaufen. Ein Leckerli habe ich aber noch dabei. Heute Morgen gefunden, so gut ist Gott, vom Neukirchner Kalender. Und wir haben gerade eben Josef ja gehört, seine Umwege, die er gehen musste, wie Gott scheinbar Fehler macht. Patrick, Der Apostel von Irland, ich habe davon noch nie gehört, wurde um das Jahr 400 in der römischen Provinz Britannia, heute sagen wir Großbritannien, geboren und wächst in einer christlichen Familie auf. Das Umfeld prägt den Menschen, sogar, habe ich gesagt, die Religion. Im Alter von etwa 15 Jahren wurde er von Piraten nach Irland verschleppt. Dort tröstete ihn sein Glaube an Jesus Christus. Nach 6 Jahren gelang es ihm zu flüchten, in seine Heimat zurückzukehren. Er wurde Priester und wirkte im Norden Galliens, Frankreich also. Eines Nachts hörte er eine Stimme, die ihn nach Irland rief. Er merkte, dass sein Platz in Irland war. Deshalb kehrte Patrick 432 nach Christus trotz seiner schmerzlichen Erfahrungen nach Irland zurück. Dort predigte er die Botschaft von Jesus Christus im ganzen Land und half Klöster, Schulen, Kirchen zu gründen. So wurde er zum Apostel für Irland. Unermüdlich wirkte er bis zu seinem Tod. 461 oder 493 nach Christus. Und als er starb, hatte er tausende Menschen für den Glauben an Jesus gewonnen. Zurückgekehrt, wo er so viel Unrecht, Gemeinheit, Hinterhältigkeit, Böses erlebt hatte. Er kehrt zurück, aber Gott, und darum geht es in deinem und meinem Leben, dass Gott immer mit dir ist. Ob es im Knast ist, oder ob du in deiner Familie lebst oder am Arbeitsplatz. Und was am leichtesten ist, natürlich in der Gemeinde.